6 Uhr morgens. Ohrenbetäubend schlägt ein Hammer auf schepperndes Metall, sodass die 9 im Arbeitslager von Vorkuta aus dem Schlaf hochschrecken. Antonina hatte recht. Diesen Wecker kann man unmöglich verschlafen. Die Frauen haben die Nacht über abwechselnd Kohle in den Ofen nachgelegt, gerade so viel, dass er nicht ausgeht. Obwohl es fast die ganze Nacht über hell war, war der Boden bereift, als sie nach ihrem mageren Abendessen von der Essensbaracke zurück in ihre eigene gingen. Geschlafen haben sie alle in den Kleidern, die sie am Tag zuvor bekommen haben. Die Tür fliegt auf, kalte Luft bläst herein. Antonina Karpowna steht auf der Schwelle, beobachtet, wie die Frauen ans Fußende ihres Bettes springen, ihr die Augen zuwenden. Sie nickt befriedigt. Sie geht durch die Baracke und inspiziert die aufgenähten Nummern auf den Mänteln. Bei Elena bleibt sie stehen und zischt. »Das machst du heute Abend nochmal. Eine so schlampige Naht habe ich noch nie gesehen.« Zurück an der Tür wendet sie sich den beiden am nächsten stehenden Mädchen zu. »Holt die Kübel. Ich zeige euch, wo ihr sie ausleert. Morgen nimmt eine von euch eine andere Setschka mit und zeigt es ihr. Und so weiter, klar?« Die beiden Mädchen laufen zu den Kübeln hinten in der Baracke, direkt gegenüber von Zilkas Bett. Während Antonina und die beiden Mädchen mit den Eimern verschwinden, bleiben die anderen Frauen reglos stehen. Niemand weiß, wohin. Als die Mädchen kreidebleich zurück sind, trägt Antonina den Frauen auf, zum Frühstück zur Essensbaracke zu gehen und um 7 Uhr zum Appell zurück zu sein. Draußen bücken sich die Mädchen, die die Kübel geleert haben, zu Boden und reiben mit den Händen durch den Reif, um sich den Gestank abzuwaschen. Wenn das hier der Spätsommer ist, denkt Zilka, als sie mit Juja zur Essensbaracke stapft und jetzt schon etwas Schnee liegt und die Luft wie Eis ist, dann ist keine von uns gefasst auf das, was noch kommt. Draußen zu arbeiten wird dann die reinste Hölle. Das Frühstück ist ein zäher, fader Brei. Juja denkt daran, ihr kostbares Stück Brot weit in den Ärmel zu schieben. Wie gestern sind an den Tischen keine Plätze frei. Diesmal wissen die Neuen Bescheid und lehnen sich an die Wände. Der Brei lässt sich definitiv nicht trinken. Die Frauen sehen sich um. Einige benutzen 2 Finger als Löffel. Das muss für den Moment reichen. Appell. Für Zilka eine vertraute Situation. Sie hofft nur, dass es schnell geht, weil sie nur 20 sind. Dass diese Nacht keine verloren gegangen ist. Sie erinnert sich an eine Nacht, in der sie draußen in der Kälte stand, eine ganze Nacht, bis eine Insassin gefunden war. Der Schmerz in den Knien, den Knöcheln, und das war noch nicht einmal die schlimmste Nacht, dort. Längst nicht. Antonina Karpowna ruft Namen auf. Namen? Ich bin keine Nummer, aber ich habe ja schon eine. Zilka sieht auf ihren bedeckten Arm und auf die Nummer, die jetzt auf ihrem grauen, kratzigen Mantel prangt. Ich habe einen Namen. Laut meldet sie sich mit »Ja«, als er aufgerufen wird. Sie sollen sich in 4 Fünferreihen aufstellen. Gruppen von Frauen marschieren an ihnen vorbei, angeführt jeweils von einer Brigadierin. Von der anderen Seite des Lagers kommen auch Männergruppen. Zilka und ihre Baracke reihen sich bei ihnen ein und marschieren zum Lagertor, das aus der Zone hinausführt. Soweit Zilka bei der Ankunft gesehen hat, gibt es nur einen Eingang und einen Ausgang. Ansonsten spannt sich ein einfacher Stacheldraht. In Gruppen schwärmen die Männer und Frauen vorwärts. Sie werden langsamer und bleiben kurz vor dem Ausgang stehen. Zum ersten Mal erleben sie das Ritual mit dem es jeden Tag zur Arbeit geht. Als Antonina an der Reihe ist, sieht Zilka sie zu einem Wachmann oder Verwalter treten und ihm die Namensliste zeigen. Dann winkt Antonina die erste Reihe Frauen heran. Der Wachmann geht an der Reihe entlang, zählt, tastet sie grob ab, dann schiebt er sie weiter und wiederholt die Prozedur bei den 3 anderen Reihen. Er nickt Antonina zu, die mit den Frauen weitergeht und sie hinter den anderen hermarschieren lässt. Sie folgen einer Bahnlinie. Gelegentlich gehen sie auf den Gleisen, in der Annahme, dass es sich darauf leichter laufen lässt, als wenn sie die Füße durch den zähen Morast ziehen, was ihnen schon die Kraft raubt, die sie doch für die Arbeit brauchen werden. Unter den wachsamen Blicken der Wachleute trotten die Kolonnen von Männern und Frauen auf die riesigen Bergwerksanlagen zu, die vor ihnen aufragen. Es sieht aus wie ein schwarzer Berg mit einer Öffnung wie ein Höllenschlund. Neben kleinen, klapprigen Gebäuden türmen sich Haufen von Kohle. Oben am Eingang zum Schacht sehen sie das Rad, das die Kohle aus der Tiefe herauf befördert. Als die Frauen näher kommen, sehen sie offene Güterwaggons. Beim Bergwerk angekommen, scheren die Vordersten aus und gehen an ihre gewohnten Arbeitsplätze. Antonina übergibt die 9 an einen Wachmann, bevor sie den Frauen aus den anderen Baracken folgt, die auch zu ihrer Brigade gehören. Mit prüfendem Blick schiebt der Wachmann mehrere von ihnen auf eine Seite.
»Hey,
Alexei, ruft er, komm dir die hier holen. Sehen aus, als könnten sie eine Hacke schwingen. Ein anderer Wachmann winkt den 15 Frauen zu, ihnen zu folgen. Zilka, Juja und Natalia bleiben zurück. Der erste Wachmann mustert sie. Ich könnte nicht eine Hacke schwingen, wenn ihr neben mir rumhängt. Kommt mit. Sie laufen zu einem der Kohleberge. Als sie dort sind, lässt der Kran gerade eine Ladung darauf fallen. Sie stehen in einer Wolke aus Staub und kleinen Splittern der harten, scharfkantigen Kohle. Holt euch einen Eimer und macht ihn voll. Dann tragt ihr ihn rüber zu den Waggons und schüttet ihn aus. Er zeigt auf die Güterwaggons auf den Gleisen. Andere sind schon bei der Arbeit und wieder müssen sie ihnen offenbar nur alles nachmachen. Die Frauen nehmen sich einen Eimer und befüllen ihn mit Kohlebrocken. Macht lieber schneller, sonst gibt's Ärger, sagt eine Frau. Schaut her! Die Frau benutzt ihren leeren Eimer als Schaufel und befüllt ihn zur Hälfte. Dann stellt sie ihn auf und schippt ihn mit hohlen Händen bis oben hin voll. Mit unterschiedlichem Erfolg versuchen die Frauen, es ihr nachzutun. Alle füllen ihren Eimer, dann wollen sie ihn anheben. Aber keine von ihnen schafft es. Er ist zu schwer. Nehmt ein bisschen was raus und macht ihn nur so voll, dass ihr ihn noch tragen könnt. Je länger ihr dabei seid, desto robuster werdet ihr, wird ihnen geraten. Zilka und Juja schaffen nur halbvolle Eimer, was den Wachleuten an den Waggons sofort auffällt. Dabei ist das Tragen nur das eine. Aber zum Schluss muss man sie auch noch hochheben und leeren. Der für sie zuständige Wachmann späht in die halbleeren Eimer. Keine Pause heute, ihr Schlampen, ihr müsst aufholen. Kriegt mal den Hintern hoch. Immer wieder sieht Zilka, wie Antonina etwas in ein Notizbuch kritzelt, mit den Wachleuten spricht, für die Produktivität ihrer Brigade gerade steht. Die Arbeit ist so zermürbend, dass Zilka, Juja und Natalia allmählich keuchen und stöhnen. Neidisch sehen sie zu, wie die anderen 10 Minuten lang die Eimer abstellen und Pause machen dürfen. Zilka tun Schultern, Nacken und Rücken weh. Als mehrere Stunden später eine Sirene ertönt, werden Eimer, Hacken und andere Werkzeuge an Ort und Stelle fallen gelassen. Männer und Frauen schleppen sich zur Bahnlinie hinüber, formieren sich gemeinsam mit den anderen Mitgliedern ihrer Brigade, den Insassen aus ihrer und aus den benachbarten Baracken. Sie stehen da und warten auf ihre Brigadiere und auf das Signal zum Losgehen. Auf das Zeichen hin trotten sie schweigend wieder an den Gleisen entlang und bleiben vor dem Lagertor stehen. Antonina Karpowna reicht dem Verwaltungsmann ihr Stück Papier und erzählt die Frauen ab. Hinter Antonina her schlurfen sie mit schmerzenden Gliedern zur Baracke. Ein paar Glutnester glimmen noch im Ofen, geben aber keine Wärme ab. Natalia legt etwas Kohle nach und entfacht sie neu. Zilka staunt, dass sie überhaupt noch die Kraft hat, die Kohle auch nur anzuschauen, geschweige denn einen Kübel hochzuheben. Alle plumpsen auf ihre Betten und ziehen sich die Decke über den Kopf. Niemand spricht. Ihr sogenanntes Abendessen später verleiht ihnen kein bisschen neue Kräfte. Als sie danach wieder in der Baracke zurück sind, schlüpfen viele ins Bett, andere drängen sich um den Ofen.
»Was schaust du so?«
Von ihrem Bett aus erkennt Zilka die Stimme. Es ist Elena.
»Jedenfalls nicht auf deine hässliche Fratze«, hört sie Natalia antworten.
Zilka stützt sich auf den Ellbogen und beobachtet, wie es mit dem Wortwechsel weitergeht.
»Ich bring dich um, du Schlampe, wenn du mir nicht aus den Augen gehst!« »Lass mich in Ruhe, du fette Kuh! Lass uns alle in Ruhe!«
erwidert Natalia herausfordernd und steht von ihrem Bett auf. »Natalia, setz dich, sie ist es nicht wert«, beschwichtigt Olga. Elena zischt verächtlich. Zilka ist völlig erschöpft. Sie versteht, warum alle so gereizt sind, sofort losschimpfen. Es wäre lebensgefährlich, die Wut an den Unterdrückern auszulassen. Da sucht sie sich andere Kanäle. Sie fragt sich, wie alt Elena ist, was sie hinter sich hat. Vielleicht hat sie ja einfach noch gar nichts hinter sich, wie Zilka, bevor sie dorthin kam. Sie war umgeben von Liebe, hatte zu essen, Kleider, alle erdenkliche Bequemlichkeit. Wenn das alles über Nacht verschwindet, keiner weiß, wie er darauf reagieren würde. Sie muss aufhören, zurückzudenken. Morgen. Morgen wird genauso wie heute und der nächste Tag und die nächste Woche und für Zilka die nächsten 15 Jahre. Die Verzweiflung übermannt sie.